NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Neuer Antiterror-Einsatz und Kerry-Besuch in Brüssel. Festnahme verhindert möglicherweise Anschlagsplan in Frankreich. Festnahmen von Terrorverdächtigen auch in Deutschland. Prozessauftakt gegen Journalisten in der Türkei, Karfreitagsfeiern in Jerusalem und Rom und wir schauen voraus auf das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England morgen in Berlin. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Die Bewohner des Brüsseler Stadtteils Skarbek wurden heute durch Explosionen aufgeschreckt. Doch sie stammten nicht von einem neuen Angriff auf Unschuldige, sondern sie standen im Zusammenhang mit einer Razzia der belgischen Polizei. Tag 3 nach den Anschlägen stand im Zeichen weiterer Ermittlungen und des Gedenkens. Die Aachener Polizei hat bestätigt, dass eine Frau aus Aachen unter den Todesopfern des Terroranschlags in Brüssel ist. Die Frau galt seit dem Dienstag vermisst und nun also gibt es die Gewissheit, dass sie zu den 31 Todesopfern der Anschläge gehört. Ihr Mann ist einer der rund 300 Verletzten. In Brüssel hatte das Philharmonische Orchester der Stadt heute Nachmittag die Bevölkerung zu einem Konzert auf den Platz der Börse geladen, der zum zentralen Gedenkort für die Terroropfer geworden ist. Und ein wichtiges politisches Signal war der Besuch von US-Außenminister Kerry in der belgischen Hauptstadt. Holger Roman berichtet aus Brüssel.
Es war Balsam auf die noch frischen Wunden der vom Terror heimgesuchten EU-Metropole. Wie damals nach den Attentaten von Paris machte US-Außenminister John Kerry auch in Brüssel deutlich, dass die Vereinigten Staaten in Zeiten der Not an der Seite Europas stünden. Im Namen Präsident Obamas und des amerikanischen Volkes sprach er Premier Charles Michel und den Belgiern sein tief empfundenes Beileid aus.
I offer our deepest condolences to the people of Belgium and to all of the families. All those individuals who have suffered an inconceivable loss in the last few days.
Unsere Gedanken, so Kerry, gelten all jenen, die gerade einen nicht wiedergutzumachenden Verlust erlitten haben. Wir beten und trauern mit ihnen um ihre Liebsten. Zugleich nahm er die belgische Regierung gegen Kritik in Schutz. Sie habe gegenüber Extremisten im eigenen Land zu lange ein Auge zugedrückt. Belgien, so der Außenminister, habe sich in der Vergangenheit stets im Kampf gegen den Terror engagiert und Solidarität mit den USA bewiesen. Nach dem 11. September 2001 hätten Stimmen aus ganz Europa gerufen, wir sind Amerikaner. Deshalb erkläre er jetzt, ich bin Brüsseler.
So now we declare, je suis Bruxellois, ich bin Brüssel.
Nach den Worten Kerrys, der am Flughafen Zaventem einen Kranz zu Ehren der Opfer niederlegte, verdeutlichten die Anschläge von Brüssel erneut die Notwendigkeit, den Extremismus zu bekämpfen und die Islamistenmiliz IS zu besiegen. Er versprach, die Bundespolizei FBI werde dabei eng mit Belgien und der EU zusammenarbeiten. Auch der belgische Regierungschef zeigte sich überzeugt, Europa und die USA könnten diese schwierige Situation nur vereint meistern. Er sprach von einer Herausforderung, nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für gemeinsame Werte.
Le défi auquel nous faisons face, c'est bien sûr le défi de la sécurité, mais c'est aussi le défi de la défense de valeurs communes que nous partageons.
Wie zum Beweis für die Richtigkeit dieser Worte wurden am Nachmittag weitere Antiterror-Einsätze mitten in Brüssel gemeldet, die offenbar in Zusammenhang mit den Anschlägen vom vergangenen Dienstag standen.
Opération policière en cours à Skarbek avec Martin Bitterreis que l'on entendait tout à l'heure.
Bei einer Aktion umstellten Spezialkräfte der Polizei ein verdächtiges Haus im Stadtteil Skarbek, um es zu durchsuchen. Dabei stießen sie auf Widerstand. Zeugen berichteten von einer Schießerei und mehreren Explosionen. Das Viertel wurde weiträumig abgeriegelt. Schwer bewaffnete Einheiten und Sprengstoffexperten waren vor Ort. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender RTBF meldete unter Berufung auf die Behörden, dass ein Mann mit Rucksack beim Verlassen seiner Wohnung angeschossen und festgenommen worden sei. Über seine Identität ist noch nichts bekannt. Seit den Anschlägen vom Dienstag mit mindestens 31 Toten fahndet die Polizei intensiv nach mindestens 2 flüchtigen Attentätern. Einer davon, der ominöse Mann mit heller Windjacke, dunklem Hut und Kinnbart vom Überwachungsvideo des Flughafens. Bei mehreren Durchsuchungen wurden in den vergangenen Stunden mindestens 7 weitere Verdächtige vorübergehend festgesetzt. 3 mutmaßliche Mitglieder der Terrorzelle befinden sich noch in Haft. Zugleich senkte der nationale Krisenstab die Terrorwarnstufe auf das zweithöchste Niveau ab. 3 Minister der Regierenden mit der Rechtskoalition mussten unterdessen im Parlament erstmals Rede und Antwort stehen. Ein Untersuchungsausschuss soll klären, ob Fehler oder Versäumnisse der belgischen Sicherheitsbehörden die Anschläge möglicherweise begünstigt haben. Justizminister Koen Rens hat bereits eingeräumt, dass im Vorfeld nicht alles perfekt gelaufen sei. Viele offene Fragen gilt es noch zu klären.
Holger Roman aus Brüssel. Auch in Frankreich ermittelt die Polizei weiter gegen Terrorverdächtige und meldete gestern Abend die Festnahme eines Islamisten, der auch einem größeren Netzwerk angehört und der offenbar einen weiteren Terroranschlag plante. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
Es war spät gestern Abend, als Frankreichs Innenminister Cazeneuve vor die Presse trat. Man habe am Donnerstagmorgen einen Terrorverdächtigen festgenommen und damit den Plan zu einem neuen Anschlag in Frankreich vereitelt. Der Plan sei bereits in einem fortgeschrittenen Stadium gewesen, verkündete Cazeneuve. Der Festgenommene, der französischer Staatsbürger ist, wird verdächtigt, maßgeblich an diesem Plan beteiligt zu sein. Er bewegte sich innerhalb eines Terroristennetzwerks, das vorhatte, unser Land zu treffen. Der unter Terrorverdacht stehende 34-jährige Franzose ist in einem Pariser Vorort geboren und groß geworden. Französische Medien berichten übereinstimmend, dass er später in Brüssel lebte. Dort hat er sich laut des Terrorexperten Claude Moniquet einem dschihadistischen Netzwerk angeschlossen. Ab 2012 war er Teil eines großen Islamistennetzwerks, das Dschihadisten nach Syrien geschleust hat. Der 34-Jährige soll mit Geld, das er bei Raubüberfällen erbeutete, die Islamistenzelle mitfinanziert haben. Zu dem Netzwerk gehörte auch der spätere Paris-Attentäter Abdelhamid Abaoud. Beide wurden wegen ihrer Mitgliedschaft von einem Brüsseler Gericht im vergangenen Juli zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Allerdings in Abwesenheit. Der 34-jährige Franzose hatte sich offenbar Ende 2014 nach Syrien abgesetzt. Wann und wie er nach Frankreich zurückgekehrt ist, ist noch unklar. Eine Verbindung des nun vereitelten Anschlagsplans mit den Attentaten von Paris und Brüssel wollte Frankreichs Innenminister Cazeneuve zunächst nicht bestätigen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es kein greifbares Element, das diesen Plan mit den Attentaten in Paris und Brüssel verbindet. Offenbar hatte der Festgenommene allerdings die gleiche Art von Sprengstoff bei sich gelagert, der auch bei den Pariser Attentaten verwendet worden war. Bis heute Morgen hatten Ermittler in einem Großeinsatz dessen Wohnung im Pariser Vorort Argenteuil durchsucht. Dort fanden sie französischen Medienberichten zufolge außerdem Sprengstoff, auch Kalaschnikows und weitere Waffen.
Seit den Anschlägen von Paris wurde immer wieder auch die Frage gestellt, ob es möglicherweise Verbindungen des französisch-belgischen Terrornetzwerkes auch nach Deutschland gibt. Nun wurden unabhängig voneinander in Gießen und Düsseldorf zwei Verdächtige festgenommen. Und zumindest in einem Fall gibt es Anhaltspunkte für Kontakte zu den Attentätern von Paris. Michael Götschenberg berichtet.
Nach Informationen von RBB und SWR geriet der Bundespolizei am gestrigen Vormittag ein 28-jähriger Marokkaner ins Netz, und zwar bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle am Bahnhof Gießen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann sowohl in Deutschland als auch in Italien als Straftäter registriert ist. Er habe widersprüchliche Angaben gemacht, heißt es, und damit Verdacht erregt. Hinzu kamen Krankenhausunterlagen, die er mit sich führte. Demnach wurde er am 18. März wegen einer Verletzung behandelt. Das ist der Tag, an dem Salah Abdeslam verhaftet wurde. Besonders brisant sind jedoch zwei SMS, die auf seinem Handy gefunden wurden. Eine wurde im Vorfeld der Anschläge in Brüssel versendet und enthält den Namen eines der Attentäter. Eine weitere empfing der Mann nach der Explosion auf dem Brüsseler Flughafen und kurz vor dem Anschlag in der Brüsseler Metro mit der kurzen Botschaft "Fin", französisch für beendet oder erledigt. Die Behörden gehen deshalb davon aus, dass es eine Verbindung zumindest zum Umfeld der Attentäter von Brüssel gab, wenn nicht sogar direkt zu ihnen. Wie eng oder relevant diese ist, ist jedoch noch unklar. Wie auch die Frage, ob der Mann in den vergangenen Tagen in Brüssel war. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen an den hessischen Staatsschutz abgegeben. Der Generalbundesanwalt prüft den Fall bisher nur. Außerdem wurde in Düsseldorf ein Salafist festgenommen. Er soll nach Informationen des Spiegel im Sommer 2015 gemeinsam mit dem Brüsseler Selbstmordattentäter Khaled El-Bakrawi im Grenzgebiet zu Syrien von den türkischen Behörden als Terrorverdächtiger aufgegriffen und über die Niederlande abgeschoben worden sein. Wie eng die Verbindung zwischen den beiden Männern war, ist jedoch unklar. Darüber hinaus sind bisher keine Spuren aufgetaucht, die auf Verbindungen der Brüsseler Terrorzelle nach Deutschland hindeuten. Nach Einschätzung der deutschen Sicherheitsbehörden gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass sich die Sicherheitslage in Deutschland im Zuge der Brüsseler Anschläge verändert hat.
Der sogenannte Islamische Staat greife jetzt zu Maßnahmen außerhalb des Nahen Ostens, weil seine Kalifatsfantasie dort vor seinen Augen zerplatze, sagte US-Außenminister Kerry heute bei seinem Besuch in Brüssel. Da wusste Kerry vermutlich schon, worüber US-Verteidigungsminister Carter wenig später die Öffentlichkeit informierte. US-Streitkräfte haben offenbar einen hochrangigen IS-Führer in Syrien getötet, angeblich die Nummer 2 der Organisation. Aus Washington Rolf Bühlmann.
Die Strategie ist klar und US-Verteidigungsminister Ashton Carter redet auch nicht drum herum.
We are systematically eliminating ISIL's cabinet.
Wir töten systematisch das Kabinett des IS, die Führungsmannschaft also, sagt er. Und der letzte, der dieser Strategie zum Opfer gefallen ist, war ein besonders hochrangiges Ziel.
The US military killed several key ISIL terrorists this week, including, we believe, Haji Iman, who was an ISIL leader, senior leader, serving as a finance minister.
Das US-Militär glaube, dass es Haji Imam getötet hat, den Finanzminister von IS, auch bekannt unter dem Namen Abdulrahman Mustafa al-Kaduli, die Nummer 2 der Terrorgruppe. Terrorismusexperten werten das als großen Erfolg im Kampf gegen den IS. Paul Cruikshank sagte dem Sender CNN:
This is a huge high-value prize.
Es ist ein großer, wichtiger Erfolg im Kampf gegen den IS. Die Frage ist, schließt sich jetzt das Netz um IS-Führer al-Baghdadi auch? Wenn sie al-Kaduli kriegen können, dann vielleicht auch al-Baghdadi? Seine Tage könnten gezählt sein.
This guy, they may well be able to get Abu Bakr al-Baghdadi. His days may be numbered.
Von offizieller Seite gab es dazu allerdings nichts zu hören, genauso wenig wie zu den Umständen, unter denen al-Kaduli getötet wurde. Doch das US-Militär sagt auch ganz klar, wir nehmen immer mehr Schwung auf.
The momentum of this campaign is now clearly on our side.
Das Pendel schlägt zu unseren Gunsten aus. Der IS ist unter Druck, sowohl weil immer wieder seine Führungsmannschaft getroffen wird, als auch weil er auf den Schlachtfeldern im Irak und in Syrien Rückschläge einstecken muss. Deshalb gäbe es auch Grund für Optimismus, sagt US-Generalstabschef Dunford.
I think the momentum is in our favor. I think there's a lot of reasons for us to be optimistic about the next several months, but by no means would I say that we're about to break the back of ISIL or that the fight is over.
Wir haben ihnen aber noch nicht das Genick gebrochen, so Dunford weiter, und der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Vor allem, so die Terrorismusexpertin Karen Greenberg, ist die Terrorgefahr noch nicht vorbei. Im Gegenteil, die könnte sogar steigen.
What it does is to intensify.
Es verstärkt noch einmal eine Entwicklung der letzten Monate. Der IS kommt in Syrien und im Irak immer mehr unter Druck. Sein sogenanntes Kalifat bricht zusammen und die Auswirkungen sieht man in Europa.
And you're seeing the repercussions of that in Europe.
Die Terrormiliz IS gerät im Nahen Osten nicht nur durch die Luftangriffe der USA unter Druck, sondern mittlerweile gelingt es offenbar auch der syrischen Armee auf dem Boden erfolgreich gegen die Islamisten vorzurücken. Auch sie meldet nun Erfolge, Jürgen Striak berichtet.
In Syrien bekämpfen verstärkt auch die Regierungstruppen von Staatschef Bashar al-Assad den IS. Am Donnerstag begannen sie eine Offensive auf die Stadt Palmyra im Zentrum des Landes. Sie wird seit rund 11 Monaten von den Dschihadisten kontrolliert. Inzwischen soll es den Regierungstruppen gelungen sein, die Zitadelle des Ortes zu erobern. Das berichtet das syrische Staatsfernsehen, dessen Informationen aber nicht unabhängig überprüft werden können. Die Zitadelle befindet sich unweit der antiken Stätten von Palmyra. Staatschef Assad hatte den Kampf gegen die IS-Terroristen zu einem seiner Hauptziele erklärt. In der Vergangenheit bekämpfte er jedoch vor allem die vom Westen, von der Türkei und den Golfstaaten unterstützten Rebellen. Angriffe gegen den IS waren die Ausnahme. Das syrische Staatsfernsehen verkündete, dass die Rückeroberung Palmyras nun bevorstünde. In den vergangenen Monaten hatten IS-Kämpfer in den antiken Ruinen der Oasenstadt Hinrichtungen durchgeführt. Zudem sprengten sie Teile der weltberühmten Anlage. Die Offensive auf Palmyra war in den vergangenen Wochen offenbar mit Luftangriffen russischer Kampfjets vorbereitet worden. Nach Angaben von Regimegegnern sollen sie mehr als 900 Ziele in dem Ort bombardiert haben. Dabei sei mindestens die Hälfte der Stadt zerstört worden.
Ihr Fall gilt vielen als Beleg dafür, dass die Pressefreiheit in der Türkei eingeschränkt wird. 2 regierungskritische Journalisten stehen in Istanbul seit heute vor Gericht, angeklagt der Spionage und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Gleich zum Prozessauftakt gaben die Richter einem Antrag der Staatsanwaltschaft statt und schlossen die Öffentlichkeit von dem Verfahren aus. Begründet hatte der Staatsanwalt seinen Antrag mit Verweis auf die nationale Sicherheit. Worum es in dem Verfahren geht, berichtet Gunnar Köhne.
Can Dündar, Chefredakteur der oppositionellen Zeitung Cumhuriyet, und Erdem Gül, Leiter der Hauptstadtredaktion, hatten in einem Artikel aufgedeckt, dass der türkische Geheimdienst mehrere Lastwagen mit Waffen nach Syrien schmuggeln wollte. Auch hatten sie über den Verdacht geschrieben, dass diese Waffen an islamistische Kämpfer geliefert werden sollten. 3 Monate saßen die beiden Journalisten in Untersuchungshaft. Anfang März kamen sie durch eine Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts wieder auf freien Fuß. Die höchsten Richter sahen das Recht der beiden Journalisten auf Meinungsfreiheit verletzt. Staatspräsident Erdogan hat die Entscheidung des höchsten Gerichts kritisiert. Kurz vor Beginn des Prozesses erklärte Can Dündar, dass es heute nicht nur um ihn, sondern um die Arbeitsmöglichkeiten von Journalisten überhaupt in der Türkei gehe. Der Staatsanwalt hat für Dündar und Erdem eine lebenslange Haftstrafe gefordert.
Es sind deutlich weniger Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland gekommen in den letzten Tagen, meldet die Regierung in Athen. Das schlechte Wetter mag ein Grund dafür gewesen sein. Gleichzeitig wurden mehr Flüchtlinge in die Türkei gebracht. Mit der Umsetzung des Abkommens zwischen der EU und der Türkei zu den Flüchtlingen wird offenbar begonnen. Doch noch längst läuft nicht alles rund und für die Flüchtlinge bringt es neue Härten mit sich. Auf der Insel Lesbos etwa demonstrierten Unterstützer dagegen, wie die Neuankömmlinge nun untergebracht werden. Von Lesbos berichtet Michael Lehmann.
Knapp 500 Demonstranten waren es vor dem Flüchtlingscamp Moria. Nicht nur von außen sieht das idyllisch zwischen Olivenhainen gelegene Flüchtlingslager immer noch aus wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Keine Deportationen steht auf den Protestplakaten der NGO-Vertreter. Die Flüchtlingshelfer sind seit Sonntag hell entsetzt, was sie über die Bedingungen im Lager hören. Ärzte ohne Grenzen hat seine Helfer abgezogen. Die auf Lesbos neu ankommenden Flüchtlinge bleiben bis auf Weiteres aus Sicht der Demonstranten Gefangene mitten in Europa. Auf Arabisch richten sich einige der Demonstranten an die Flüchtlinge in Moria. Von denen sind nur scheue Blicke zu sehen. Die Polizei hat mit schwer gesicherten Einheiten das Gelände abgeriegelt. Noch keine Spur von den EU-Fachleuten, die für eine schnelle Registrierung und noch schnellere Asylverfahren sorgen sollen. David von einer privaten Hilfsorganisation in England sagt, was die vielen 100 NGO-Vertreter auf Lesbos alle fordern.
No borders, no nation and stop deportation.
Keine Grenzen dicht machen, kein Nationaldenken und hört auf, die Leute zu deportieren Richtung Türkei. Ärzte ohne Grenzen hat seine Helfer aus Moria abgezogen, aus Protest gegen die Auswirkungen des aus seiner Sicht unmenschlichen EU-Abkommens mit der Türkei. Doch in Matamoros, über der Ostküste von Lesbos, steht ein bestens aufgestelltes Hilfscamp mit guter Versorgung durch auch lokale Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen bereit. Auch wenn im Moment nur wenig neue Flüchtlinge ankommen, sagt Alice Kleinschmidt, die deutsche Campmanagerin für 1000 Betten, muss ihr Team auch nachts an den Küsten bereitstehen.
Wir hatten gerade vor einer Woche hier ein Boot mit 150 Leuten. Das ist direkt auf die Steine gefahren. Das waren alle Leute im Wasser, kleine Kinder. Es war zwar nur 100 Meter vom Strand weg, aber es war nur ein Rescue-Boot da. Da kann ganz schnell... Also 150 Leute im Wasser, die nicht schwimmen können, kleine Babys, das kann ganz schnell schief gehen.
Auch die Inselverwaltung von Lesbos selbst betreibt ein Camp, das inzwischen einen besseren Ruf hat als letztes Jahr. Kara Tepe heißt es. In kleinen UNHCR-Zelthäusern leben vor allem syrische Familien. Es gibt Kinderprogramm und zufriedene Gesichter. Campmanager Stavros Miroyanis zuckt mit den Schultern, als er gefragt wird, was er vom anderen Lager Moria hält.
If you want my opinion... Only the NGOs help the municipality. Sorry.
Nur die Nichtregierungsorganisationen helfen uns hier auf der Insel. Tut mir leid, sagt er, aber vom griechischen Staat und von anderen EU-Ländern käme viel zu wenig Unterstützung immer noch. Er spricht nicht von Flüchtlingen, sondern von Besuchern in seinem Camp. Nach heftigem Sturm ist es heute ruhig in der Ägäis, trotzdem kamen bislang wieder relativ wenig neue Flüchtlingsboote. 2 Hauptgründe kann es dafür geben, sagen die Helfer. Entweder die Türkei greift wirklich ernsthaft durch und hält die meisten Flüchtlinge ab, sich in ein Schlauchboot zu setzen, oder aber, und das scheint für die meisten NGO-Vertreter auf Lesbos wahrscheinlicher, die Schleuser sind längst ausgewichen und schicken Flüchtlinge auf neue Routen.
Die Situation der Flüchtlinge war ein Thema bei den Karfreitagspredigten in den christlichen Kirchen heute. Außerdem riefen führende Vertreter der Kirchen nach den Terroranschlägen zu Mut und Entschlossenheit auf. Wenn wir zulassen würden, dass die Angst unser Leben bestimmt, dann würde der Terror siegen, sagte der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, der bayerische Landesbischof Bedford Strom, sagte, die Christen überließen als Nachfolger Jesu nicht der Angst das Feld, sondern seien Botschafter der Versöhnung. Ein Zeichen gegen die Angst vor Terroranschlägen und Gewalt setzten auch die Reisenden, die Ostern im Heiligen Land feiern. In Jerusalem begannen die Feierlichkeiten mit der traditionellen Karfreitagsprozession. Thorsten Teichmann berichtet aus Jerusalem.
Die Pilger laufen den Kreuzweg entlang der Via Dolorosa. Eine Gruppe aus Sri Lanka schiebt sich durch die engen Gassen. Dahinter warten Besucher aus Schweden. Immer wieder begegnen einem deutsche Familien. Der Kreuzweg ist der biblischen Überlieferung nach der Weg, den Jesus Christus vor seiner Kreuzigung durch die Altstadt genommen hat.
Ist natürlich ein ungeheuer inspirierender Ort, um das nachzuerleben, was eben in der Bibel passiert ist, also Jesu Weg nachzuerleben.
Eine schöne Altstadt, sagen wir so. Bisschen vermüllt, aber im Großen und Ganzen alles okay.
An jeder Ecke singen natürlich Gruppen in verschiedensten Sprachen und es ist einfach zum Teil gegeneinander.
Jerusalem ist halt besonders. Es ist der Clash der Religion und man erlebt es halt live.
Die israelische Polizei ist an diesem Tag noch stärker präsent. In den vergangenen Monaten hatten palästinensische Attentäter in der Altstadt immer wieder versucht, Polizisten und in einzelnen Fällen auch Passanten anzugreifen. Am Tag zuvor war in Hebron im Westjordanland ein mutmaßlicher Angreifer von einem israelischen Soldaten angeschossen und anschließend offenbar mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Situation ist angespannt.
Ich glaube, ja, die Angst ist da sehr groß. Also, dass ich denke, die Pilger sind alle weggeblieben. Aber wir haben einfach unseren Glauben und von daher haben wir auch die Kraft daraus gezogen, dass uns nichts passiert.
Also, ich finde, dass viele Leute sich leider unnötige Sorgen machen. Also, dass man eigentlich immer noch reisen kann. Und dass das Risiko eigentlich ja ziemlich gering ist.
Am Ende könnte es neben der Gewalt noch weitere Gründe geben, dass die Prozession in diesem Jahr so kurz ausfällt. Zum Beispiel feiern orthodoxe Christen und Armenier erst Ende April ihr Osterfest. Zudem hat Israel wegen des jüdischen Purimfestes die Übergänge für christliche Palästinenser aus dem Westjordanland gesperrt. Sie alle fehlen auf den Straßen der Altstadt.
Papst Franziskus setzte zum Auftakt der Osterfeierlichkeiten gestern ein Zeichen, als er zum traditionellen Ritual der Fußwaschung am Gründonnerstag in ein Flüchtlingsheim ging. Heute steht auch in Rom das Gedenken an den Leidensweg und das Sterben Christi im Mittelpunkt. Aus Rom, Sarah Zerback.
Es ist eine der schönsten Andachten im römischen Kirchenjahr und eine der stillsten. Die Via Crucis, die Kreuzwegprozession am Karfreitag. Papst Franziskus wird die Feierlichkeiten rund um das Kolosseum vom gegenüberliegenden Forum Romanum aus mitverfolgen. Dort gedenkt er nach Anbruch der Dunkelheit, im Schein tausender Lichter und Fackeln, gemeinsam mit Kirchenvertretern und Pilgern aus aller Welt der 14 Stationen auf dem Leidensweg Christi. Von der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zur Abnahme am Kreuz. In diesem Jahr hat der Papst Kardinal Gualtiero Bassetti gebeten, die Meditationen zu schreiben, den Erzbischof von Perugia. Darin erinnert er an das Leiden zerbrechender Familien und die Not arbeitsloser Jugendlicher, aber auch an die im Holocaust ermordeten Juden und die Qualen missbrauchter Kinder. Außerdem wird es um die christliche Verantwortung für Flüchtlinge und Migranten gehen, ein Thema, das Franziskus auch bei seiner Gründonnerstagsliturgie aufgegriffen hatte. Dort wusch er Flüchtlingen in einem Asylbewerberheim vor den Toren Roms die Füße und warb erneut für Gewaltlosigkeit nach den Anschlägen von Brüssel. Das österliche Programm des Papstes wurde durch die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt und rund um den Vatikan nicht verändert. Sowohl die Nachmittagsfeier des Papstes im Petersdom als auch die Prozession am Abend am Kolosseum werden strengstens bewacht von Antiterroreinheiten und der Polizei. Wie in jedem Jahr wird das Gelände rund um das Amphitheater weiträumig abgesperrt. Erwartet werden tausende Menschen, die an der Festtagsprozession teilnehmen.
Sarah Zerback aus Rom. Die nigerianische Armee meldete einen Erfolg gegen die Terrormiliz Boko Haram. Angeblich hat sie mehr als 800 Geiseln aus der Gewalt von Boko Haram befreit. Tatsächlich scheint die Terrormiliz geschwächt, allerdings noch lange nicht besiegt. Jens Borchers berichtet.
Das nigerianische Militär meldet immer wieder Erfolge im Kampf gegen Boko Haram.
Diese Siegesnachrichten sind allerdings nur schwer zu überprüfen, denn nach wie vor gilt im Nordosten Nigerias der Ausnahmezustand. Zudem ist die Sicherheitslage weiterhin extrem instabil. Auch Hilfsorganisationen haben außerhalb der größeren Städte nur eingeschränkt Zugang, um überhaupt Hilfe zu leisten. Volker Turk vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hatte Anfang des Monats die Krisenregion in Nigeria besucht. Turk berichtete von Lebensmittelknappheit für Flüchtlinge und von Sicherheitsproblemen.
Well, food insecurity is a huge issue.
Die Versorgung mit Lebensmitteln ist ein wichtiger Punkt, kein Zweifel. Und ein anderes wichtiges Thema ist Zugang für humanitäre Hilfe. Außerhalb der Stadt Maiduguri sind immer noch Bewaffnete unterwegs. Wir müssen sicherstellen, dass die Sicherheitslage verbessert wird, damit den Menschen geholfen werden kann.
So we need to make sure that the safe and secure environment is provided for humanitarian action to take place.
Tatsache ist, dass Nigerias Militärs seit Monaten versuchen, Boko Haram aus den Gebieten zu vertreiben, die die Terroristenmiliz noch kontrolliert. Das sind mittlerweile nach übereinstimmenden Berichten nur noch kleinere Landstriche, manchmal nur einige Dörfer. Dennoch gelingen Boko Haram immer wieder Attacken. Vor knapp 2 Wochen starben im Nordosten Nigerias 22 Menschen, als sich 2 Frauen an einer Moschee in die Luft sprengten. Gestern sollen Boko Haram-Kämpfer 14 Frauen und 2 Mädchen entführt haben. Sie benutzen sie nach übereinstimmenden Angaben von befreiten oder geflohenen Frauen als Sexsklavinnen oder Attentäterinnen. Unterdessen hat sich der mutmaßliche Führer von Boko Haram, Abubakar Shekau, angeblich mit einem neuen Internetvideo gemeldet. Sicherheitskreise berichten, Shekau habe in dem Filmchen geschwächt und abgemagert ausgesehen. Er sei wegen der schlechten Filmqualität auch kaum zu erkennen. Shekau spricht diesen Angaben zufolge darüber, dass für ihn das Ende gekommen sei. Was das genau heißen könnte, bleibt unklar. Abubakar Shekau war in der Vergangenheit bereits mehrfach vom nigerianischen Militär für tot erklärt worden. Ob das jetzt vorliegende Video tatsächlich echt ist, wird noch überprüft.
Nach den Anschlägen in Paris im November war ein Spiel der Fußballnationalmannschaft in Hannover kurzfristig abgesagt worden. Das Länderspiel zwischen Deutschland und England morgen Abend in Berlin soll, Stand heute Abend, stattfinden. Allerdings ist die Polizeipräsenz nach den Anschlägen von Brüssel erhöht worden. Er hoffe auf ein friedliches Fußballfest im Olympiastadion, sagte Bundestrainer Joachim Löw. Und er kündigte schon mal an, mit welchen Spielern die Fans rechnen dürfen. Aus Berlin Felix Mansel.
Der Bundestrainer verteilt Ostergeschenke, Startelfversprechen für Götze und Gomez. Götze allerdings erst am Dienstag gegen Italien, Gomez schon gegen England. Und das aus gutem Grund, verrät Joachim Löw.
Er hat eigentlich seine Sicherheit wieder irgendwie gewonnen. Das merkt man in all seinen Situationen, in all seinen Bewegungen, in seiner Ausstrahlung, in seiner Körpersprache.
Gesetzt ist auch Jonas Hector, und zwar nicht nur in den Testspielen morgen und am Dienstag. Der Kölner hat 2015 von allen die meisten Länderspiele bestritten und ist beim Bundestrainer zur festen Größe geworden.
Das ist ein Spieler, der lernt wahnsinnig schnell, physisch stark. Im Moment ist er da bei uns gesetzt.
Auf der linken Verteidigerposition. Rechts hinten ist noch ein Platz vakant. Can, Rudi oder Ginter sind die Kandidaten. Das Spiel gegen England kann vielleicht schon ein bisschen mehr Klarheit bringen. Es ist ein Testspiel und das gegen Italien am Dienstag auch. Und genau so will es Joachim Löw auch verstanden wissen.
Die beiden Spiele will ich auch nutzen. Das ist mir auch wichtig, um mir dann nachher irgendwie ein bisschen mehr Klarheit zu verschaffen, wenn es dann zur Nominierung geht. Also von daher stelle ich jetzt nicht das Ergebnis über alles andere.
Trotzdem will das DFB-Team natürlich gewinnen, ganz klar. Gerade gegen England, da geht es nämlich ums Prestige. Aber auch um die EM-Tickets der Spieler. Schaulaufen, Bewerbung abgeben, Duftmarke setzen ist angesagt. Denn Joachim Löw hat den Bewerberkreis erweitert, hat U21-Nationalspieler im Blick für Frankreich.
Einige junge Spieler können sich berechtigte Hoffnungen machen, dass sie vielleicht bei der EM dabei sein werden.
Weigl, Sané, Kimmich oder Dahoud, um nur einige Namen zu nennen. Das Rennen um die EM-Tickets ist eröffnet, und zwar für alle.
Joachim Löw hofft auf ein friedliches Fußballfest morgen und natürlich irgendwie auch auf einen Sieg gegen England. Das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.